Dann fangen wir an. Schönen guten Morgen, Stefan. Hallo.
Moin.
Moin ist genau der richtige Ausspruch, denn wie jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, sitzt du nicht üblicherweise in deinem Büro mit einem total durchdesignten Hintergrund und allem drum und dran, sondern du sitzt in einem grün-weißen Strandkorb.
So ist es mal lieber, ne?
Großartig. Finde ich gut, wie du jetzt hier das Nordische, den nordischen Slang mit reinbringst.
Jo, ne, schöne Grüße von Sylt nach Bremen. Quasi, deine Heimatstadt.
Ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, du bist auf Sylt
Ja,
und
wir müssen ja Kölsch reden, du bist ja quasi Siegburg, Bonn, Köln, ja.
naja, und Gladbach ist ja auch eher rheinisch, aber egal. Ich glaube,
Ja.
wir sollten unsere normale Sprache sollten wir beibehalten, sonst wird es schwierig.
Gut, ich wechsle zurück ins Hessisch.
Sehr gut, Dankeschön. Ja, wie gesagt, du aus Sylt, ich bin hier in meinem ganz normalen, profanen Homeoffice, aber ja, ist mal ein Experiment. Schön, dass es klappt.
Es scheint zu klappen. Die Leitung der Telekom scheint stabil zu sein. Ich hatte so meine Bedenken. Wir bitten ein bisschen den Sound zu entschuldigen, weil ich jetzt hier wirklich mit den Kopfhörern und dem iPhone sitze und jetzt kein großes Equipment mit nach Sylt genommen habe.
Aber es sollte klappen. Ich muss dann halt ein bisschen audiomäßig nachjustieren. Mal schauen,
Ja,
ob das klappt.
ist ja auch mal nicht so schlimm, wenn es nicht perfekt ist, ne? Nicht so
Das
ganz
stimmt.
perfekt.
Da hast du recht. Und Livestream können wir auch nicht. Also wir werden das aber dann wie sagst du immer, aus der Konserve dann anbieten.
Da musst du doch jetzt nicht verraten. Wir hätten das so tun können, als ob und überhaupt.
Dann schneide ich das wieder raus. Ja gut, worüber reden wir heute? Du hast einen Link geteilt von Netzpolitik, einem unserer Lieblingsblogs, worüber wir auch schon einige Male gesprochen haben. Und zwar, es geht um eine Studie des Weizenbaum-Instituts, von dem ich noch nie gehört habe vorher, muss ich sogar gestehen,
Und
den Stefan.
wer ist Josef Weizenbaum? Ist mal die Schulfrage am Morgen.
Josef Weizenbaum, Moment mal, ich habe mir das doch hier bei. Ein Informatiker ist er. Das steht auf Wikipedia. Zu mehr habe ich mich nicht
Ja,
informiert.
ein sehr, sehr bekannter Informatiker, Informatikprofessor, mal ganz langsam. Und nachdem ist dieses Institut benannt worden, ich wusste es auch vorher nicht, ihr habt es bestimmt überlesen, seit einigen Jahren diese Weizenbaum-Reports jährlich herausbringt.
Genau. Also es ist ein, wie Wikipedia sagt, ein Verbundprojekt, dem ganz, ganz viele Universitäten und andere Lehranstalten angehören, also Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität, Technische Universität Berlin und so weiter und so weiter. Also alle Berliner Universitäten sozusagen. Und die, wie du gesagt hast, die bringen jedes Jahr den sogenannten Weizenbaum-Report heraus, weil da geht es um die Frage, wie sich Deutsche politisch engagieren und wie sie vor allen Dingen auch politische Mediennutzung betreiben sozusagen. Also inwiefern, welche Medien sie nutzen, um sich politisch zu informieren. Und die ist jetzt eben für das Jahr 23 herausgekommen. Wenn ich es richtig gelernt habe oder verstanden habe, ist es nicht wirklich repräsentativ. Also es ist eine Telefonumfrage, die nicht hundertprozentig repräsentativ ist, aber sehr nahe dran. Also ich glaube, man kann schon aus den Ergebnissen auf die Gesamtbevölkerung gewisse Rückschlüsse ziehen, soweit ich das verstanden habe.
So haben wir es beide verstanden, sonst hätten wir jetzt auch den Podcast, den Videocast nicht angesetzt. Aber jetzt genug der Vorrede. Was sind für dich die schlagende Erkenntnis, der schlagende Erkenntnisgewinn bei diesem Report?
Ja, also das erste Ergebnis, was ja auch der Report dann sagt, ist, es gibt eine sogenannte digitale Kluft bei der politischen Ne Mediennutzung. Und das finde ich schon interessant, gerade jetzt für uns beide auch. Wir sind ja Nostalgiker, ne? Wir sind ja Internet- und Social-Media-Nostalgiker. Und ich glaube, wir können uns beide daran erinnern, dass immer gesagt wurde, das Internet, das ist halt in gewisser Weise nicht nur ein Gleichmacher, sondern auch ein Ermöglicher. Also jede und alle können sich eben politisch informieren und es ist eben, ja, es sorgt eben für gleiche Chancen und gleiche Voraussetzungen, aber dem ist anscheinend nicht so. Also anscheinend engagieren sich eben oder informieren sich im Internet vor allen Dingen Menschen wie du und ich, also Männer, die einen relativ hohen Bildungsabschluss haben,
Das gilt nur für
die
dich.
Die informieren sich eben vor allen Dingen und ja, in andere Altersgruppen, andere Geschlechter, andere Bildungshintergründe, die sind eben nicht ganz so stark vertreten. Also das fand ich schon bemerkenswert. Der Weizenbaum-Report spricht von Ernüchterung, ist vielleicht aber auch gar nicht so überraschend, oder?
Ja, gut, ich meine, das Internet schafft die technischen Voraussetzungen, sich zu informieren. Es das heißt ja nicht unbedingt, dass man es dann macht. Ja?
Ja.
Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob der Unterschied zu früher so groß ist. Natürlich kann man jetzt freien Zugriff haben, aber dass die Menschen es nur in beschränktem Maße tun oder nur gewisse Leute tun, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Ich habe ja immer so aus meiner Jugend vor Augen, dass die Arbeiterinnen und meistens Arbeiter sich halt gebildet haben, in Anführungsstrichen, du weißt, was ich anspiele, weil die Bildzeitung auf der Arbeit auf dem Klo gelesen haben und es eigentlich doch sehr überschaubar war, zumindest mal bei uns auf dem Land. Da wurde die Lokalzeitung noch gelesen, da kann man drauf eingehen. Und das war es dann aber auch schon. Also, dass da jetzt weitere Publikationen genutzt waren, war eher selten der Fall.
Ja, jetzt musst du erstmal dein Headset wieder. Ich sehe es rechts neben dir auf der Schulter liegen.
Mach du mal weiter.
Ja. Ja, das andere, was ich noch interessant fand, also erstmal eben, wie gesagt, es gibt diese gewisse digitale Kluft, wie es der Weizenbaum Report nennt. Aber es ist wohl so. Es ist wohl so auch wenig überraschend. Das Internet ist eben ein wichtiges Medium für die politische Informationssuche und die politische Information, aber das Fernsehen spielt immer noch die größte Rolle. Und das liegt halt vor allen Dingen eher an den Älteren. Also eigentlich jetzt deine Generation und mittlerweile auch immer mehr meine Generation informiert sich anscheinend immer noch vorwiegend übers Fernsehen. Ich muss sagen, ich gehöre nicht dazu.
Ja, für mich spielt es schon noch eine Rolle, aber jetzt nicht die dominante Rolle. Es hat sicherlich durch den Job das Internet entsprechend die Nummer 1 oder die Position Nummer 1 übernommen. Aber 74% der Leute haben halt immer noch das Fernsehen an erster Stelle. Und wenn wir auch den Generationenkluft uns anschauen, dann verwundert mich das nicht unbedingt.
Ja, genau. Also Ältere informieren sich halt, wie gesagt, vor allen Dingen noch übers Fernsehen. Ne? Ja. Was gibt's weiterhin? Was ist für dich noch bemerkenswert an dem Ganzen?
Ja, wir haben ja vor einiger Zeit auch das Gespräch über Lokaljournalismus geführt. Und da bin ich natürlich auch drauf gestoßen, dass sich nur noch 43% der Befragten dort aus der Zeitung informieren. Nun weiß ich nicht, ob die Weizenbaum-Befragerinnen und Befrager dann dort auch Zeitungen lesen im Netz mitgecovert haben. Ich vermute es mal eher nicht. Aber ist schon ein deutlicher Verlust zu verzeichnen in der Nutzung von Zeitungen.
Ja, genau. Ich weiß auch, habe ich mich auch gefragt, inwiefern das mit dieser Online-Nutzung, also wie genau da der Zusammenhang ist. Aber ja, auch das, ich meine, das wissen wir ja oder das weiß man ja, dass das eben zurückgeht. Vielleicht doch ein anderer Punkt, den ich interessant fand, war, oder der dritte Punkt ist eben dieses, ja, das Thema politische Partizipation. Also zum einen sieht man halt den Corona-Knick ganz deutlich. Also das heißt, so traditionelle politische Partizipation geht in manchen Bereichen wieder hoch, interessanterweise von 2023 im Vergleich zu 2022. Also zum Beispiel Parteimitgliedschaften ist wieder etwas nach oben gegangen. Auch so Petitionen, sich an Petitionen beteiligen, ist auch wieder etwas nach oben gegangen. Aber man sieht hier halt ganz deutlich, es gibt halt immer noch den Corona-Knick. Also es ist noch keine, also der Stand, was politische Partizipation angeht vor Corona, also traditionelle Partizipation nicht im Netz, hat immer noch nicht das Niveau und wird es vielleicht auch nicht mehr erreichen.
Also ich muss zugeben, das hat mich sehr erstaunt. Warum hat es mich erstaunt? Weil wir ja doch die Demonstrationen des vergangenen Jahres hatten,
Ja.
die ja auch noch dieses Jahr mit hineingereicht haben. Also hätte ich ganz andere Ergebnisse erwartet. Ich bin mir auch nicht sicher. Also da habe ich ein ganz großes Fragezeichen in den Augen. Also wenn wirklich Millionen auf die Straße gehen und wenn wir es hochsummieren, sind es ja wirklich Millionen, dann müsste sich das eigentlich in diesem Report entsprechend widerspiegeln. Wenn Tausende auch wieder in die Parteien eintreten, müsste ihr das auch in dem Report widerspiegeln. Das ist halt meine Fragezeichen. Da ist dann wirklich die Frage,
wann wurden die Interviews geführt?
Ja, genau. Also wir reden hier von 2023. Also die Demos jetzt ganz aktuell zur eben Demos gegen Rechts und gegen Rechtsextremismus, die ja vor allen Dingen in diesem Jahr waren, Anfang des Jahres waren, die sind noch nicht dabei. Also das muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, ich glaube auch 23 war schon einige Demos. Oder vielleicht täuscht mich jetzt hier mein Gedächtnis.
Ja. Aber ja, auch die Spendenbereitschaft zum Beispiel ist runtergegangen von 2022 auf 2023, was eventuell, das sagt zumindest der Report oder die Report-Verantwortlichen, was höchstwahrscheinlich mit der wirtschaftlichen Gesamtsituation zu tun hängt. Aber ich glaube, ja, so im Großen und Ganzen gibt es schon eine Herausforderung, so eine, ja, diese politische, ehrenamtliche Partizipation irgendwie wieder nach oben zu bringen. Also ich glaube, da vor allen Dingen Parteien haben da schon eine große Herausforderung.
Ja, wie gesagt, also man muss jetzt mal schauen, ich gucke da wirklich auf die Demos, die Parteiantworten, die stattgefunden haben, ob sich dadurch eben eine Wandlung vollzieht. Da schien ja eine gewisse leichte Tendenz zu sein, ja, engagiert sich schon in den etablierten Strukturen, man engagiert sich wieder. Wie lange man das tut, ist eine gute Frage, weil da natürlich auch der Frustfaktor, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, in solcher Arbeit potenziell sehr hoch ist. Ja, aber wie gesagt, da habe ich ein bisschen Fragezeichen drin. Ich glaube auch, wie gesagt, dass 23 schon einiges sich getan hat. Lass mich aber eines Besseren gerne belehren von der ganzen Sache. Ja. Gut, Spendenbereitschaft ist eigentlich logisch von der ganzen Situation her. Wenn es einem wirtschaftlich gefühlt oder auch real nicht mehr so gut geht, dann sitzt auch das Geld nicht mehr so locker in der Tasche, um es zu spenden. Ja, es gibt immer genug Katastrophen weltweit und genug Regionen, für die man spenden kann. Aber es ist natürlich immer so ein Punkt, dass gewisse Anlässe, visuell wirklich wahrnehmbare Katastrophen, eher zur Spendenbereitschaft beitragen, als dass das latente Elend, das ja in vielen Ländern herrscht, wirklich wahrgenommen wird. Ja, es braucht ja immer leider diese Desaster, bevor dann wirklich das Portemonnaie aufgemacht wird. Oft, nicht immer, aber ja. Oft, das sind natürlich gewisse Anlässe. Und jetzt müssen wir nachdenken, was 23 an großen Katastrophen passiert ist. Ich bitte um Entschuldigung, mir fallen sie jetzt nicht ad hoc ein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es war nicht so riesig wie in den vergangenen Jahren davor. Mag auch hier wieder eine falsche Wahrnehmung sein. Oder eine Wahrnehmung sein, die man hinterfragen muss.
Ja, also ich glaube in der Tat, dass es eher, wenn man sich das letzte, also wie gesagt nochmal, es handelt sich ja hier um die Ergebnisse für 2023, dass es, glaube ich, wirklich eher mit so einer wirtschaftlichen Gesamtsituation zu tun hat, weil ich würde schon vermuten, also wir leben ja in einer Multikrisenwelt, also allein schon Klimakrise, dann natürlich Ende des Jahres das Problem oder der Angriff der Hamas auf Israel und dementsprechend dann die Reaktion von Israel in Gaza, also und auch andere Krisen, die es halt auch immer wieder gab. Also ich glaube schon, da wäre genug, um da eine gewisse ein höheres Spendenaufkommen hervorzurufen. Aber ich glaube, wie gesagt, es hat vor allen Dingen was mit so einer wirtschaftlichen Gesamtsituation zu tun, dass die Leute sich vielleicht wirklich eher auf sich selber fokussieren und auf sich selber konzentrieren, würde ich vermuten.
Ja, ist wahrscheinlich so.
Ja. Dann gibt es noch zwei weitere Themenbereiche, auf die wir vielleicht kurz eingehen können. Thema Hasskommentare, Falschaussagen, Fake News ist ja ein dritter Bereich, um den sich hier dieser Weizenbaum-Report kümmert. Auch das ist ja welche Punkte, die wir immer wieder genannt haben. Und auch hier sieht man eben einen gewissen Generationengap sozusagen, also dass jüngere Menschen mehr Hasskommentare und Falschnachrichten im Internet wahrnehmen als Ältere und auch stärker dagegen vorgehen. Ich glaube, das trifft jetzt nicht auf uns beide zu, die wir dann doch relativ viel im Internet unterwegs sind, haben wir auch schon einige Male drüber gesprochen, aber ist wahrscheinlich ganz normal. Also Jüngere, die halt mehr online unterwegs sind, kriegen natürlich auch mehr davon mit.
Ja, es passt ja zu den vorherigen Aussagen. Ja, und ja, vielleicht ist auch eine gewisse Unerfahrenheit und Passivität bei Eltern dann doch da. Man liest immer weg und man macht dann doch nichts und meldet das eben doch nicht. Es ist auch, glaube ich, immer noch eine hohe Unkenntnis da, wie und wo man die Hasskommentare melden kann und sollte. Ja, ich glaube, dass da noch eine Menge Aufklärungsarbeit über die Generationen hinweg notwendig ist. Aber da ist vielleicht schon ein höheres Bewusstsein bei den Jüngeren da. Logischerweise, ja.
Ja, genau. Und ich glaube, dasselbe gilt dann für den vierten Bereich, künstliche Intelligenz, der ja das erste Mal logischerweise abgefragt worden ist, weil es halt jetzt ein Riesenthema geworden in den letzten Jahren. Und hier ist eben die generelle Aussage oder generelle Ergebnis, dass die Einstellung oder die Haltung gegenüber künstlicher Intelligenz im Vergleich zum Vorjahr skeptischer geworden ist, was aber wohl insgesamt eher an den Älteren, wiederum an den Älteren liegt. Und bei den Jüngeren ist wohl eine sehr positive Haltung gegenüber den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz zu sehen. Auch hier wieder ja, ein Generationengap. Aber also die Erklärung ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dem Thema Fake News und Hasskommentare. Erstmal, dass halt vielleicht Jüngere auch grundsätzlich offener sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht auch nicht so sehr, weiß ich nicht so sehr geprägt sind, vielleicht auch von negativen Aussagen und dementsprechend auch vielleicht dem Thema dann grundsätzlich positiver gegenüber eingestellt sind, würde ich vermuten.
Ja, es ist ja auffällig, dass bei der Befragung rauskommt, dass sehr viele der jüngeren KI-Tools privat nutzen. Ne? Also es hat
Ja.
mich ja im Alltagsleben und in der Freizeit und dem gegenüber 75% nutzen es im Alltagsleben und der Freizeit der Gesamtbefragten, nicht nur der Jungen. Nur 23% nutzen es im Arbeitsleben. Sagt ja auch wieder was aus über die Durchdringung von KI in der Wirtschaft und in der Verwaltung. Ja, aber auch denke ich eigentlich von der Sache her logisch, dass sich so entwickelt. Vielleicht auch ein bisschen schade, dass sich so erst so ist. Aber auch ein sehr, sag mal, schlagendes Argument für mich, wo KI eben genutzt wird. Und KI ist sicherlich auch breit gefasst, von der Bildbearbeitung eben bis zu ChatGPT. Ja.
Ja, ich wüsste, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt gefragt werde, wo, in welchen Bereichen nutze ich künstliche Intelligenz, also die drei Bereiche sind ja Bildung, Ausbildung, Arbeitsleben, Alltagsleben und Freizeit. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du überlegen müsstest, wo im Alltagsleben und in der Freizeit du künstliche Intelligenz nutzt?
Ja, hier für diesen kleinen, feinen Podcast nutze ich KI. Also
Ja.
meine Bilder, meine Hintergrundbilder sind ja immer aufgrund von Prompts erzeugt oder sehr oft mit Hilfe von Prompts erzeugt, die ich eingebe zum Thema des Tages. Und ich lasse mir auch das Transkript unseres Podcasts ausgeben und mir das auch zusammenfassen. Also das sind schon Dinge, die ich da entsprechend nutze. Ich nutze Perplexity AI zur Suche. Und wenn ich könnte das jetzt noch weiter treiben, ja. Also es ist natürlich sehr jetzt durch mein spezielles Interesse oder meine Leidenschaft für Schreiben, Podcasten, Videocasten geprägt. Das hat natürlich nicht jeder.
Ja.
Das ist dann bin ich hier sicherlich nicht repräsentativ A von der Generation und B auch von den Interessen vielleicht.
Ja. Ja, weil also mir fallen als erstes wirklich eher Arbeitsleben ein. Oder ich hätte jetzt auch gedacht, bei den Jüngeren wäre es eher Bildung, Ausbildung, wo halt eher künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Aber der Vergleich, 17% der Befragten sagen in Bildung, Ausbildung, 23% im Arbeitsleben und dann eben, wie du gesagt hast, 75% im Alltagsleben und Freizeit, fand ich jetzt ein erstaunliches Ergebnis. Was halt auch interessant ist, vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Technik noch nicht hundertprozentig ausgereift ist oder ausgereift sein kann. 75% sagen eben, sie nutzen künstliche Intelligenz in Alltagsleben und Freizeit, aber nur 31% sehen eben die Auswirkungen der KI im Alltagsleben und Freizeit als sehr positiv bis eher positiv. Finde ich auch interessant, ne? Es wird sehr, sehr viel genutzt, aber positive Auswirkungen jetzt in der Freizeit, im Alltagsleben wird noch nicht so gesehen. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, offensichtlich, ne?
Ja, es sind ja eine Grafik, die vielleicht ja dann, oder die ich dann in den Blog einbinden kann, in der
Ja.
die Einstellung der Bevölkerung eben gezeigt wird. Internet wird 75% positiv gesehen, soziale Medien immerhin 41%. Es ist positiver geworden im Vergleich zum Vorjahr, besser. Ne? Internet sogar deutlich positiver, während KI ein bisschen abgenommen hat. Also 28% im Vergleich zu 2022 sehen KI sehr positiv bis eher positiv. Ja. Also da ist sicherlich auch noch ein Weg zu gehen und das sind sicherlich auch bei manchen die Ängste da, die Ängste vielleicht an dem Arbeitsplatz. Also da spielt schon eine Menge eine Rolle, auch was man eben hört von gefälschten Bildern, von Fake News. Das mag dann auch negativ natürlich zur Stimmungslage beitragen. Ist ja auch verständlich, vielleicht sogar in mancher Beziehung korrekt, dass ein gewisses Misstrauen auch herrscht.
Ja, genau, sehe ich auch so. Ich denke auch. Ja, was nehmen wir insgesamt mit jetzt aus diesem Report? Also wir haben jetzt hier die vier Bereiche genannt, digitale Kluft bei politischer Mediennutzung, die traditionelle Partizipation, politische Partizipation rückläufig, im Internet teilweise geht es auch ein bisschen nach oben. Dann gibt es eben große Altersunterschiede bei Einsatz gegen Hass und Fake News. Und das vierte ist eben Haltung gegenüber künstlicher Intelligenz. Was nehmen wir mit aus den Ergebnissen?
Ja, es ist natürlich in vielerlei Beziehungen eine Bestätigung dessen, was so zu vermuten war. Ja. Ich bin dann gespannt, wenn jetzt wirklich die aktuellen Daten und Zahlen reinkommen, wie sich das entsprechend ändern wird. Es wäre schon wichtig, in dem nächsten Report zu sehen, dass sich vielleicht ein bisschen was in der Partizipation getan hat. Ja, das ist, sag mal, bei mir so am ehesten das Herzensanliegen angesichts der Wahlen, die auch in diesem Jahr stattfinden und so, ja. dass eben diese Protestwelle, die ja vor allem auf der Straße stattgefunden hat, aber durchaus nach meiner Wahrnehmung auch im Netz, in den sozialen Medien, dass das entsprechend widerspiegelt und dass das eine gewisse Nachhaltigkeit, Langfristigkeit oder Mittelfristigkeit erzeugt und dass das nicht wieder gleich einschläft. Also ich nehme die Bestandsaufnahme, habe ein paar Fragezeichen in den Augen und hoffe halt, dass sich an einigen Stellen was ändert. Das ist so, sagen wir mal, mein kurzes Resümee. Und da kann man sicherlich noch über die Weiterbildung oder wie holt man die etwas Älteren eher an Bord noch diskutieren.
Ja, also würde ich genauso zustimmen. Also was mir Hoffnung macht, ist eben wirklich, ja, wie sich die Jüngeren eben mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Also dass zum Beispiel auch die Jüngeren, die eben das Internet auch verstärkt und soziale Medien verstärkt nutzen, dass die sich auch verstärkt gegen Fake News und gegen Hasskommentare, Hassnachrichten und so weiter wehren und da es entsprechend melden. Das macht mir Hoffnung. Und wie du sagst, wir sind jetzt in einem sehr politisch sehr aufgeheizten Jahr. Es gibt viele Wahlen und ich bin dann auch mal gespannt, sollte der Report doch, hoffe ich doch, dann im nächsten Jahr wieder erscheinen, wie sich dann getan, was sich dann getan hat, ob halt wirklich ja gerade die politische Beteiligung eigentlich generationenübergreifend, dass das doch möglichst nach oben gegangen ist. Das würde ich mir wünschen.
Ja, ich meine, wir sollten eins nicht vergessen, wir tun immer so, ob soziale Medien neu sind sie ja nicht mehr, ne?
Ja.
Überleg mal, wie lange es Facebook gibt. Ja. Also da ist ja auch eine gewisse Historie von da. Aber schauen wir mal. Ne? Jetzt haben wir natürlich durch die Kurzvideos, TikTok, Reels und andere Dinge neue Dimensionen. Aber das ist jetzt ein Seitenfaktor der Gesamtbewertung.
Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja gut.
Nachdem ist der Kopfhörer bei mir links, sagt er, ist leer.
Okay.
Kommt unser was den Weg pünktlich zum Ende. Ja, Experiment mit Tonstörung, mit aus dem Ohr gefallenen AirPod. Schau mal, was du mit dem Ton hinbekommst. Es war mir eine Freude, mit dir, ja, in norddeutscher Knopperheit, ne, mal kurz mit dir zu schnacken.
Ebenso, die Freude war ganz meinerseits. Ich werde das in meinem Nicht-Dialekt, sage ich das jetzt. Und ja, da wünsche ich dir weiterhin viel Spaß, gutes Gelingen, Erholung auf Sylt und mal gucken, ob wir uns nächste Woche dann nochmal hier zusammenfinden.
Wie ist mein Tagesplan in der Reha? Es ist leider kein Urlaub, entsprechend zulässt. Lars, eine schöne Woche wünsche ich dir.
Danke dir auch.
Frischen Sylt. Ne? Bis dann. Ciao.
Tschüss.